Wir haben uns für heute Abend vorgenommen, einige Überlegungen zum Thema Familienpolitik, Elterngeld, Kinderkrippen vorzutragen und haben das unter die zugegebenermaßen polemisch klingende Überschrift gestellt: Der Staat bestellt mehr Volk. Das ist aber nach Auffassung des Gegenstandpunkt Verlags, der da hinten am Büchertisch seine Vierteljahresschriften anbietet, eine treffende Zusammenfassung dessen, was im Moment passiert. Der Staat, die Regierung, hat eine umfangreiche Agenda, wenn man in die Tageszeitung schaut. Da wird die Wirtschaft betreut und subventioniert, Rüstungsgüter bestellt und produziert und Rüstungskonzerne geschmiedet. Da wird rund um den Globus Diplomatie betrieben. Kriege werden geführt oder Beiträge dazu abgeliefert, sodass man sich einmal fragen kann, warum auf so einer großen Agenda auch noch das Thema Kind Platz findet, obwohl doch der Wunsch nach Kindern, so denkt man, eigentlich das privateste aller Bedürfnisse ist. Was hat der Staat damit zu tun? Dass er etwas damit zu tun hat, das ist jedermann geläufig, denn mit Blick auf die Privatleute, die ja nun mal die Kinder zeugen sollen, stellt die Politik betrübt fest, die meisten oder sehr viele können sich Kinder, die sie wollen, eigentlich nicht leisten. Entweder ist es Geld das Hindernis oder die Karriere bei einigen Powerfrauen. Jedenfalls ist in der Marktwirtschaft üblich, auf diesen mangelnden Nachwuchs hinzuweisen mit dem Argument, das kommt daher, dass Kinder ein Armutsrisiko sind. Heute referiert die FAZ einen Kinderreport 2007, der stellt so nüchtern fest, von 1965 bis heute hat sich die Zahl der Geburten halbiert. Und die Zahl der Kinder, die bei Eltern aufwachsen, die unter der Armutsgrenze leben, hat sich versechzehnfacht im selben Zeitraum. Heute leben ein Sechstel aller Kinder in Haushalten, die entweder von Sozialhilfe leben oder von irgendwelchen Einkünften, die auf oder unter diesem Niveau sind. Das für sich wäre ja schon ein interessanter Fingerzeig auf die ganze Wirtschaft, in der solche Leute versuchen, ihr familiäres Glück zu schmieden. Immerhin, auch für Menschen, die ein regelmäßiges Einkommen verdienen, gilt, Kinder sind ein Armutsrisiko, soll heißen, das Geld, das sie verdienen, trägt eine Familie nicht. Ein Kind ist ein zusätzlicher Esser, den das Budget einfach nicht aushält. Der Staat widmet sich dieser Lage, aber nicht dadurch, dass er seine Wirtschaft umschmeißt, die für die meisten den Kinderwunsch unerfüllbar macht, sondern indem er den Leuten ganz unsentimental Geld hinschmeißt. Hier habt ihr Geld, Kindergeld, heute heißt es Elterngeld. Macht Kinder. Und auch das ist schon ein erster interessanter Hinweis darauf, was es wohl mit den Kindern in dieser Welt auf sich hat. Das ist nämlich eine Sonderstellung des privaten Bedürfnisses, was den Wunsch nach Kindern angeht, dass der Staat so etwas mit Geld bedient. Denn man hat sich ja so seit 10, 20 Jahren daran gewöhnt, dass ganz umgekehrt die Marschrichtung in der großen Politik heißt, der Sozialstaat hat keine Geschenke mehr zu verteilen, die Leute sollen Selbstverantwortung wahrnehmen und jeder weiß, was gemeint ist, kein Geld bekommen, Sozialleistungen werden gestrichen. Die gelten überhaupt als der Kardinalfehler der Politik, mit dem das ganze Wirtschaftswachstum abgewürgt worden ist und jeder kann es aus den Zeitungen kennen. Der Wunsch nach einem auskömmlichen Altersruhegeld, nach einer Rente, der wird mit der Rentenreform gestrichen. Der Wunsch nach einem Gebiss für die alten Tage oder einem Brillengestell, wird mit einer Gesundheitsreform radikal zusammengestrichen. Sowas verträgt unser Wachstum nicht, hört man. Der Wunsch nach einem Kind, der erfährt eine Ausnahmeregelung. Da soll es Elterngeld geben und Kinderkrippen. Es ist die einzige soziale Leistung, die nicht polemisch zurückgewiesen wird, sondern die gefeiert wird. Warum das so ist, das möchte ich in drei Kapiteln erläutern, wobei ich im ersten Kapitel den Zielen der Familienpolitik ein bisschen nachgehen will. Im zweiten Kapitel die Instrumente vorstellen will, womit wird heute Familienpolitik betrieben. Und weil sich an dieses ganze Thema so ein Grundsatzstreit in der Republik angeschlossen hat, wo sich katholische Bischöfe melden, wie Mixer und andere, die sich mit der C-Partei und Frau von der Leyen so heftig streiten, will ich in einem dritten Kapitel erläutern, was es eigentlich mit der Familie und diesem höchsten Wert, den die Amerikaner sogar Family Values nennen, auf sich hat. Warum ist die Familie ein so wichtiger Bestandteil der staatlichen Fürsorge und der öffentlichen Diskussion? Fangen wir also mal mit dem ersten an. Worin bestehen sie eigentlich, die Ziele der Familienpolitik? Dass der Staat diesem privaten Bedürfnis nachkommt. Kinder werden gewollt von vielen Liebespaaren oder Eltern, obwohl sie sich das nicht leisten können. Der Staat kommt ihm nach, macht Geld locker. Das kommt in Wirklichkeit, wenn man den öffentlichen Argumenten folgt, gar nicht daher, dass in diesem Fall die Politik einem privaten Bedürfnis Recht gibt, sondern es gibt ganz offenkundig ein öffentliches Interesse am Kind, ein politisches Interesse am Kind. Eines wird in der Diskussion selbst von den politischen Entscheidungsträgern, wie sie sich nennen, bekannt gegeben. Die sagen, wir müssen das tun für den Nachwuchs, wir müssen die Kinderproduktion fördern, weil wir einen anwachsenden Rentnerberg haben bei immer weniger Kindern. Das ist eine demografische Schieflage, wenn man das auf Lateinisch oder Griechisch ausdrücken will, wo immer weniger junge Menschen einen immer größeren Berg alter Leute durchfüttern müssen. Das Bild wird vorgestellt, dass eine immer größere Heerschar nicht arbeitender Alter aus einem Topf zehrt, der von immer weniger Jungen gefüllt wird. Allein diese Optik verrät zunächst einmal, dass der Staat weniger am Kind interessiert ist, als an einer ökonomischen Leistung, die er vom Kind will. Nämlich eben das. Der Nachwuchs soll Alte verköstigen. Für diese ökonomische Leistung wird gerechnet und Statistiken werden geführt, aus denen dann zum Beispiel hervorgeht, die deutsche Wurfquote liegt bei 1,36 Kind pro Ehe. Eine Zahl, von der man sofort merken kann, das kommt im Kreissaal eigentlich nicht vor, 1,36 Kinder, und wenn, dann ist was schief gelaufen. Aber in der Statistik, so wie der Staat Buch führt, kommt das sehr wohl vor, weil er, wie gesagt, ökonomische Leistungen von Kindern zusammenrechnet, addiert und bezieht auf den Bevölkerungsanteil, der davon erhalten werden soll. Ein solches ökonomisches Interesse wird vorgestellt. Zu wenige Junge müssen immer mehr Alte ernähren. Und das Argument ist so durchgesetzt, dass ich es für einen Moment näher betrachten möchte. Stimmt es überhaupt? Ist es die Wahrheit? Mal als Gegenthese gesagt. Es ist sicher nicht der Grund dafür, dass Alten die Rente gekürzt wird, dass es weniger junge Leute gibt, die die Lebensmittel erarbeiten, von denen auch Alte ernährt werden müssen, die ja nicht mehr durch ihre Hände Arbeit leben können. ein paar Indizien, aus denen man sowas entnehmen könnte. Die sogenannte Rentenknappheit, die eingerissen ist, weswegen ja auch das Bezugsalter auf 67 erhöht wird, eine Rentenkürzung eben. Eine solche Knappheit, die kontrastiert damit, dass zunächst einmal Güter, sachliche Güter, die man verzehren kann, im Überfluss vorhanden sind. Die Automärkte, das liest man täglich in den Zeitungen, sind überfüllt. Es gibt von allem mehr, als sich lohnend verkaufen ließe. Da herrscht gar keine Knappheit an Gütern. Die produktiven Instrumente, die es braucht, Maschinen, neue Techniken, um mehr Güter in derselben Zeit herzustellen, sind reichlich verfügbar. Auch dafür gibt es einen Beleg. Das Wachstum in der Bundesrepublik ist über die letzten Jahrzehnte stetig gestiegen und gleichzeitig ist die Zahl der Arbeitslosen gewachsen. Das bedeutet ja wohl im Klartext, mehr sachlicher Reichtum ist aus weniger Arbeit erzeugt worden. Also ist die Industrie, die diese Güter im Überfluss herstellt, produktiv. Da geht viel. Und selbst wenn man mal in einem letzten und dritten Schritt unterstellen würde, es gäbe vielleicht an dieser oder jener Front einen sachlichen Engpass, dann müsste man ja wohl einräumen. Bei 4 oder 6 Millionen Arbeitslosen, wie immer da gerechnet wird, gäbe es ja genügend Reservisten, die mit Hand anlegen könnten auf den Äckern, um die Weizenproduktion nach vorne zu bringen. Oder eben die Lebensmittel herzustellen, die es bräuchte und die angeblich fehlen. Ein solcher Gebrauch wird nicht gemacht. Die 6 Millionen Arbeitslosen sind zum Essen zu viel, wie man hört. Da sind sie zu teuer. Aber zum Arbeiten sind sie auch zu viel. Keiner lässt sie. Ein solcher sachlicher Mangel, wie er also vorgestellt wird in dem Bild vom großen Topf, aus dem immer mehr Alte zehren und in den immer weniger Junge hineinwirtschaften, blamiert sich einfach an dem Stand. Am Stand des sachlichen Reichtums wie am Stand der Technik und der Arbeit, die verrichtet wird. Aber jetzt kommt eigentlich erst der Treppenwitz, der die Demografielüge endlich bloßstellt. Diese Lage, die ich in wenigen Punkten skizziert habe. Angeblich gibt es zu wenige junge Nachwuchskräfte, die die immer mehr werdenden Alten nicht ernähren können. Die verbessert sich im Kapitalismus gar nicht dadurch, dass Wachstum herrscht, sondern das wird durch Wachstum alles schlimmer. Wie kommt das? In Wirklichkeit ist das Problem, das die Rentner haben, gar keines der sachlichen Güter, die ihnen fehlen. In Wirklichkeit ist das Problem, das sie haben, die Folge einer kapitalistischen Rechnung, die mit ihnen wie mit der aktiven Arbeiterbevölkerung angestellt wird. Jemand, der von Lohn leben muss, der ist offenbar bis an sein Arbeitslebensende ein armer Mensch. Das kann man jedenfalls dem Umstand entnehmen, dass einer, der gearbeitet hat, im Alter keinen Reichtum aufgespart hat, von dem er leben kann. Rentner haben kein Vermögen fürs Alter, wovon sie zehren. Wovon zehren sie denn dann, wenn sie nicht mehr arbeiten? Die Wirtschaft, die den Reichtum massiv zustande bringt, mit der Benutzung der arbeitenden Bevölkerung, ist für die Ernährung solcher Menschen nicht zuständig. Wer in dieser Welt nicht arbeitet, hat auch nichts zu essen verdient. Der Staat ist dafür auch nicht zuständig. Der hat mit seinen Einnahmen wichtigere Projekte vor, als alte Leute zu ernähren. Wer ernährt sie also, die Alten? Die Alten müssen ernährt werden durch Lohnbestandteile derer, die jetzt aktiv arbeiten. Was da also stattfindet, ist im Prinzip Umverteilung von Armut innerhalb der Klasse der Arbeitenden. Nur die Menschen, die für einen Lohn in Dienst genommen werden, die also einen Vollerwerbsjob haben, die sind Beiträger zu dem Topf, aus dem auch die Alten miternährt werden müssen, indem sie jeden Monat einen bestimmten Anteil, 20% sind es ungefähr, in die Rentenkasse zahlen. Insofern ist die Rente kein Geschenk des Staates, er hat da gar nichts zu verschenken, eine Gunst des Unternehmertums ohnehin nicht, die geben dafür keinen Pfennig her, sondern es muss aus den Arbeitserträgen und aus den Lohnbestandteilen derer finanziert werden, die jetzt arbeiten. Umverteilung, Streckung ist es. Der Lohn, den die arbeitende Bevölkerung in toto insgesamt erhält, muss auch für die mitreichen, die nicht mehr in Arbeit sind. So ist in Deutschland und vielen anderen Ländern die Rente organisiert. Und das macht deutlich, warum Wachstum in dieser Wirtschaft die Lage der alten Leute nicht besser macht, sondern schlechter macht. Warum? Das Wachstum in kapitalistischen Unternehmen kommt maßgeblich darüber voran, dass mit dem Einsatz neuer Maschinen und Techniken mit weniger Arbeitern mehr Reichtum hergestellt wird als zuvor. Das nennt man bei uns Rationalisierung und jeder weiß, dass das Ergebnis der Rationalisierung die Vermehrung von Arbeitslosen ist. Dass die Herstellung von Arbeitslosen, das sind die ersparten Lohnkosten, wofür das Unternehmen überhaupt die Investitionen in neue Maschinen auf sich nimmt. Lohnkosten sparen. Und die ersparte Lohnkost, die kann man hinterher auf der Straße sehen. Das sind die Arbeitslosen, die keinen Job mehr haben. Wenn das aber so funktioniert, dass Wachstum darüber zustande kommt, dass mithilfe der Produktivkraftsteigerung durch neue Maschinen mehr Reichtum aus weniger Arbeit geschlagen wird, dann bedeutet das, dass zwar der Kapitalreichtum wächst in dieser Republik, aber mit dem bezweckten Ergebnis, dass der Lohnbestandteil sinkt. Die Herstellung von Arbeitslosen bedeutet, die Anzahl der Löhne, die insgesamt ausgeschenkt wird, wird kleiner und die Höhe der Löhne ist obendrein gesenkt worden. Mit anderen Worten, weil die Wirtschaft wächst, wird der Lohnumfang insgesamt diesbezüglich reduziert und der Prozentsatz, der darauf berechnet, als Sozialbeitrag in die Rentenkasse fließt, wird kleiner. Wachstum ist Lohnsenkung, ist Absenkung des Beitrags in die Rentenkasse, aus der aber die alten Leute leben müssen. Und die Antwort des Staates darauf ist, weil kein anderer als die Lohnbestandteile der arbeitenden Bevölkerung für die Ernährung der Rentner herhalten soll, muss dieses verkleinerte Stück, das in die Rentenkasse fließt aus dem Lohn, gestreckt werden. Und das tut man dadurch, dass man die Renten senkt. Mit anderen Worten, das Demografieargument, es müssen mehr Junge her, damit mehr Alte ernährt werden können, ist deswegen eine Lüge, weil es so tut, als läge ein natürliches Missverhältnis vor zwischen dem sachlichen Reichtum, den junge Leute herstellen, und dem daran gemessen überbordenden Bedarf, den alte Leute haben. Es wird wie ein quasi biologisches Missverhältnis dargestellt, was in Wirklichkeit die Folge einer Kassenrechnung des Sozialstaats mit seinem Rententopf ist. Das Wachstum schmälert die Löhne und deswegen wird der Teil des Lohns, der im Rententopf landet, kleiner. Das bekommen die Alten als Rentenkürzung zu spüren. Insofern ist es unwahr, was das Demografieargument den Leuten weismacht. In dieser Argumentation liegt andererseits aber sowas wie ein vom Staat wirklich erhobener Anspruch, denn der sagt, wir haben da ein Problem. Wir müssen die Rentner ernähren. Er mag es noch so verfälscht darstellen, nämlich quasi biologisch. Und deswegen brauchen wir, um dieses Problem zu lösen, mehr junges Volk. Der gibt damit den Anspruch bekannt, dass alles, was der Staat in dieser Republik als Problemlage definiert, wie fingiert auch immer, seine Lösung darin hat, dass ein Stück des Volkes oder das Volk dafür die Mittel herbeischaffen muss. Oder anders ausgedrückt, ein Staat stellt sich wirklich auf den Standpunkt, dass er in seinem Volk so etwas wie eine Ressource hat. Ein Reservoir von Dienern, von Instrumenten, die Mittel herbeischaffen müssen nach staatlicher Bedarfslage. Und weil das wirklich der Standpunkt ist, Volk ist eine Ressource, aus der die Mittel fließen müssen für alle staatlichen Bedarfe, steht ein Staat sehr grundsätzlich auf dem Standpunkt. Mehr von dieser Ressource ist besser als weniger. Mehr Volk ist besser als weniger. Man muss sich davor hüten, das mit Verweis auf die aktuelle Bedarfslage zurückzuweisen. Natürlich könnte man sagen, es gibt doch jetzt schon 6 Millionen Arbeitslose. Wieso soll da mehr Volk vom Staat gewünscht sein? Die Bundeswehr zum Beispiel, die speckt ab von, ich glaube, ehemals 370.000 auf 270.000. Wo fehlt es denn da? Ja, auf diesen Standpunkt stellt sich ein Staat gar nicht, wenn er sein Volk als Ressource anspricht, dass er den heute aktuellen Bedarf zum Maßstab nimmt. Ein Staat steht auf dem Standpunkt, das Volk muss von einer Größenordnung sein, dass es für alle aktuellen wie künftigen Bedarfe, ihre Konjunkturen und ihre Steigerungen taugt. Und da denkt er nicht nur an ein Arbeitskräftereservoir, das so groß ist, dass alle Konjunkturphasen und Vorhaben und Konkurrenzprojekte gelingen, sondern der denkt auch in militärischen Kategorien, dass ein Volk eine Armee stellen können muss, dass die deutschen Interessen am Hindukusch und auf dem Balkan und demnächst womöglich in Afrika oder bei Iran verteidigt, am Ende sogar alles gleichzeitig und vielleicht noch viel mehr packt. Die Vermehrung der biologischen Masse ist für Staaten allen Ernstes so etwas wie ein Anliegen. Und ein Beleg dafür findet sich, wenn man anschaut, wie Staaten ihresgleichen beäugen. Es gibt zum Beispiel seit vielen Jahren den manchmal neidvollen, manchmal sorgenvollen Blick nach China. Milliarden blauer Ameisen. Das flößt Respekt ein. Das ist viel Masse, aus der sich viel machen lässt. Indien erfährt mittlerweile eine ähnliche Anteilnahme. Es ist viel Masse an Volk. Und wenn ihr euch erinnert, als 1991 war es, glaube ich, die DDR heim ins Reich geholt worden ist. Wiedervereinigung. Da sind die Deutschen von 60 Millionen auf 20 Millionen gestiegen. Und sofort wussten Kohl und Genscher, die deutsche Verantwortung ist gewachsen. Die haben einfach addiert. 60 plus 20 Millionen, das ist mehr Schlagkraft, wirtschaftlich wie politisch, als zuvor. Ob ihre Berechnung aufgeht und die blühenden Landschaften eingetreten sind, steht auf einem anderen Blatt. Aber man merkt, mit welcher Zweckbestimmung Politiker das Volk anschauen. Mehr Menschenmaterial wollen sie also unter ihrem Kommando versammeln, sodass man vielleicht fragen könnte, warum nehmen sie nicht die Menschen, die es schon gibt? Müssen es eigentlich frische Kinder sein? Es gibt doch auch Kinder, reichlich in der Welt, zumal in der dritten Welt. Die haben nichts zu beißen, die haben Hunger. Die versuchen, in großen Flüchtlingstrecks den Weg von den afrikanischen Staaten zu finden, bis nach Melilla, spanische Enklave in Marokko, über den großen Teich zu schwimmen und meistens ertrinken sie, weil ihre Boote das nicht durchhalten. Oder sie kommen erst gar nicht dazu, in ihre Schlauchboote zu steigen, weil die EU mittlerweile große Stacheldrahtzäune errichtet. Es gibt viel Bevölkerung. Es gibt viele Menschen, die gerne in Deutschland den Mangel, den der Staat da feststellt, kompensieren würden. Die würden hier arbeiten und wohnen. Selbst Ausländer, die bereits hier sind. Etliche von ihnen, die würden hier arbeiten, Beiträge in die Rentenkasse zahlen. Sie würden sogar, wenn sie dürften, als Rekrut dienen. Die dürfen aber nicht. Warum eigentlich nicht? Das entscheidende Argument gegen solche überreichlich vorhandenen Menschen, deswegen heißen sie auch Überbevölkerung, ist, sie sind nicht Deutsche, sondern sie sind Ausländer. Und das Argument gegen den Ausländer, das ein Staat vorzubringen weiß, ist, das sind Leute, die aufgrund einer ökonomischen Vorteilsrechnung nach Deutschland kommen, die treibt der pure Egoismus hierher und nicht das, was wir von einem ordentlichen Mitglied dieser Volksgemeinschaft erwarten. Sowas wie uneigennützige Loyalität. Ausländer, die stehen im Verdacht, in schlechten Zeiten, wenn es eine Krise gibt oder wenn es gar auf einen Krieg zugeht, ihre Leistung zu verweigern, die Segel zu streichen, wieder in ihre Heimat zurückzugehen, sich, ihre Familien oder ihr Hab und Gut in Sicherheit zu bringen, statt dienstbar für härtere Zeiten zur Verfügung zu stehen. Und da kann man ganz umgekehrt sehen, was ein Staat für einen Anspruch an seine einheimische Bevölkerung richtet, wenn er so über Ausländer redet. Dann ist das Urteil über den eingeborenen Deutschen, der ist deswegen ein einheimischer, guter Deutscher, weil er quasi durch den Zufall der Natur auf diesem Territorium geboren, nicht durch eine egoistische Kalkulation, sondern durch den Zufall der Natur Staatsbürger geworden ist, also ein uneigennütziger Diener an seinem Gemeinwesen ist. Sowas meinen die ernst, dass das für einen Staat der viel robustere, brauchbarere, verlässlichere Rohstoff ist als zugereiste Ausländer. Nur deswegen hat es einen Streit gegeben, als der Schröder vor einigen Jahren die Green Card in die Diskussion geworfen hat. Da haben sie nachgerechnet, dass für die deutsche IT-Industrie Software-Ingenieure fehlen, haben sich in Indien umgeschaut, da gab es die zuhauf, und dann sollten sie, die Inder, hierher geholt werden. Und der Rüttgers hat dagegen einen Wahlkampf gemacht mit der Parole Kinder statt Inder. Warum? Kinder können nicht mal eine Programmiersprache. Danach war aber verlangt. Warum brüllt der Mann Kinder statt Inder? Ja, weil offenbar die Nationalität des Gewächses wichtiger ist als die Fertigkeit. Ein Staat will also nicht nur mehr Bevölkerung, er will mehr deutsches Volk. Und wenn man sich die familienpolitischen Werkzeuge anschaut, die die von der Leyen erfunden hat, dann muss man diesen Imperativ noch um ein Attribut präzisieren. Der Staat will nicht bloß mehr Volk, der will mehr gutes deutsches Volk, nützliches, brauchbares. Was damit gemeint ist, das verrät eine Maßnahme aus dem familienpolitischen Instrumentenkasten, nämlich das Elterngeld. Es gab, bevor es das Elterngeld als neue Erfindung gab, so etwas wie ein Erziehungsgeld. Das war kindbezogen, 300 Euro pro Kind. In diesem Sinne war das egalitär. So wie das Kindergeld immer noch egalitär ist. Das schert sich nicht um die Höhe des Einkommens der Eltern. Kindergeld wird pro Kopf bezahlt, nicht in Abhängigkeit vom Einkommen der Eltern. Das Elterngeld ist in dieser Hinsicht ein Novum. Das Elterngeld wird einkommensbezogen bezahlt. 60% des Lohnes wird für 12 oder 14 Monate, je nachdem, ob einer oder beide aussteigen, gezahlt. 60%. Und sofort haben manche sozialkritischen Geister entdeckt, ja, 60% bezogen auf das Gehalt eines Studienrats von 3.000 netto. Das macht 1.800, damit kann man 12 Monate vielleicht überwintern. Aber 60% auf die 800 Euro der Frau, die bei Schlecker arbeitet, das ist schon arg wenig. Das kam ihnen wie eine soziale Ungerechtigkeit vor, dass die materielle Unterstützung am meisten bräuchten, sie durch das Elterngeld am wenigsten bekommen. Und darauf hat die Familienministerin geantwortet, vielleicht in einer schwachen Stunde, aber sie hat so geantwortet und in allen Zeitungen war es nachzulesen. Dieser Effekt, dass die Ärmsten, die es am nötigsten haben, am wenigsten bekommen, ist nicht bloß eine Wirkung des Elterngeldes, sondern das ist die bezweckte Wirkung. Die will das so. Und zwar mit dem Argument, dass sich bildungsferne Schichten nicht vermehren sollen. Anders ausgedrückt, die steht auf dem Standpunkt, die Frau, die wirklich armen Leute dieser Nation, die auch schon einmal Unterschicht genannt worden sind, die sind für diesen Staat nicht förderungswürdig, von denen will sie gar keinen Nachwuchs. Ja, warum denn von denen nicht? Genetisch ist doch alles intakt. Das hat auch zwei Beine und zwei Ohren, was da kommt. Das Argument heißt, Unterschicht gebiert Unterschicht. Wenn Unterschichten Eltern auch noch dabei unterstützt werden über ein Elterngeld, dass sie Nachwuchs zeugen, dann haben wir bloß die Unterschicht vermehrt. Diese Doktrin, die geht davon aus, dass es so etwas wie die Fortpflanzung der Unbrauchbarkeit gibt. Dass der Staat sich dann, wenn er solche Leute mit ihrem Kinderwunsch fördert, nur neue Geschöpfe auf die Welt holt, die nichts zum wirtschaftlichen Wachstum beitragen, sondern bloß Geld kosten, Sozialleistungen, weil Unterschichtler sich ja eben, der Name sagt es, nicht selber ernähren können. Das ist eine Ungeheuerlichkeit, dieser Gedanke. Theoretisch wie praktisch. Zunächst zur theoretischen Seite. Das ist ja sowas wie die Naturalisierung der Unbrauchbarkeit, wenn einer sagt, Unterschicht zeugt Unterschicht. Stimmt es überhaupt? Unterschicht bleibt Unterschicht. Da muss man sagen, was die Frau unbedingt auf ihrer Seite hat, ist das Faktum. Das ist in der Tat so. Wenn in der Schule ausgelesen wird, und da wird ausgelesen über den Leistungsvergleich und die Benotung, dann haben die Kinder die schlechteren Karten, die zu Hause in einem sozialen Milieu aufwachsen, wo Vater und Mutter oder einer von beiden selber nicht richtig lesen oder rechnen oder schreiben kann, sodass das Kind ohne eine Vorbildung in die Schule kommt, die dagegen die Kinder von Ärzten oder Lehrern durchaus mitbringen, sodass in diesem Leistungsvergleich, den die Schule mit den Kindern veranstaltet, tatsächlich die soziale Herkunft eines Kindes über den schlechteren Rang in der Konkurrenz entscheidet. Die schaffen es nicht zur Realschule oder zum Gymnasium, die kommen auf die Restschule, wie die Hauptschule heute heißt, und die bleiben damit die Ausgelesenen, die auch am Arbeitsmarkt keine Chancen haben. Insofern muss man sagen, das Fakt stimmt, dass die soziale Herkunft über den Lebensweg und die Lebenschancen eines Menschen entscheidet, aber nur deswegen, weil die Schule so organisiert ist, dass Wissensmangel ein Hebel ist für Bildungsausschluss. Die Schule steht nämlich gar nicht auf dem Standpunkt, dass die, die am wenigsten wissen, am längsten und meisten unterrichtet werden müssen. Dann müssten die Unterschichtkinder vielleicht ein Jahr länger in die Schule gehen oder Förderunterricht bekommen. Die Schule steht auf dem Standpunkt, der, der am wenigsten weiß, ausweislich seiner Noten, der wird am heftigsten von jedem weiteren Bildungsgenuss ausgeschlossen. Deswegen bleiben Unterschichtler Unterschichtler. Und nicht, weil es quasi in die Natur, in die Gene eines Unterschichtenpaares gelegt wäre, dass sich die Unbrauchbarkeit, die die Schule an ihnen herstellt, wie eine quasi natürliche Eigenschaft fortpflanzen würde von Eltern zu Kind. Das wäre meine theoretische Bemerkung zu dieser sehr abgebrühten Auffassung, nur kein Elterngeld in die falschen Hände. Unterschichtler vermehren sich wie die Kaninchen, aber es werden immer nur Unterschichtler, die sie auf die Welt bringen. Es ist nach der anderen Seite hin sowas wie ein Rassismus in dieser Gesellschaft. Ein Rassismus, der das, was die Selektion in der Schule und am Arbeitsmarkt aus Menschen macht, in die Natur dieser Menschen verlegt und sagt, da sind sie selber schuld dran, die sind so unbrauchbar von Natur aus. Immerhin, sowas muss man als demokratischer Rechtsstaat sich auch erst einmal trauen, laut zu sagen und zu denken. Denn damit gibt man ja immerhin zu Protokoll, dieser Staat hat so etwas wie Klassen in seiner Gesellschaft. Die Redeweise von den vielen gleichen freien und geheimen Deutschen kann gar nicht darüber hinwegtäuschen, es gibt Klassen in dieser Gesellschaft. Es gibt ein Oben und ein Unten. Und über dieses Oben und Unten fällt der Staat in Gestalt seiner Familienministerin das Urteil, dass unten, die Unterschicht, das ist unbrauchbares Volk von Natur aus. Und weil das so ist, wollen wir umgekehrt, das ist unser Imperativ, unsere Forderung, das brauchbare, gute Volk, das etwas taugt und beiträgt, über das Elterngeld fördern, zur Nachwuchsproduktion der besseren Stände einladen, anreizen und so fort. Das ist das Ziel der neuen Familienpolitik.